Mut macht Macher. Der Podcast mitten aus dem Leben von Radio Aktuell mit Oliver Dunk.
Mein Gast ist Sven Thielmann.
Er ist am 29. Dezember 1976 in Heidelberg auf die Welt gekommen. Nach dem Abitur machte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Später studierte er an der Frankfurt School of Finance and Management. Einige berufliche Stationen: Deutsche Bank, Merck Fink, Privatbankiers, und seit 2011 ist er bei der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG. 2021 wurde er ihr Vorstandsvorsitzender.
Herr Thielmann, die St. Galler Kantonalbank 1868 als öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in St. Gallen, daher kommt der Name, gegründet. Sie sind der Chef in Deutschland, haben wir gerade gehört. Was müssen wir über Ihr Bankhaus wissen?
Das Bankhaus in Deutschland verfügt nicht über diese langjährige Tradition, sondern die Gründung in Deutschland begann im Jahr 2009 in München. Wurde die St. Galler Kantonalbank Deutschland AG gegründet.
Und fast.
Damit hat alles begonnen.
Und kurz danach sind Sie mit dabei gewesen, 2011. Was ist der Unterschied zu deutschen Banken?
Nun ja, 2011, da haben Sie recht, am 1.7.2011, aber nicht in München, sondern in Frankfurt. Da haben wir den zweiten Standort, die Bank den zweiten Standort eröffnet, und die ist in Frankfurt. Das durfte ich dann machen. Natürlich eine Schweizer Bank ist natürlich genauso in Deutschland eine Bank wie jede andere deutsche Bank auch. Na, weil wir natürlich auch dem deutschen Recht unterliegen und nicht dem Schweizer Recht. Wir haben eine Vollbanklizenz, und das bedeutet, wir sind natürlich geprüft von Bundesbank und BaFin. Also im Grunde ist die St. Galler Kantonalbank Deutschland AG ja eine deutsche Bank, aber mit dem großen Unterschied: die St. Galler Kantonalbank in der Schweiz ist unsere hundertprozentige Mutter.
Welche Werte, würden Sie sagen, Sie haben ja auch bei deutschen Banken gearbeitet, sind bei Schweizer Banken anders oder besonders wichtig?
Gut, Sie sprechen ja im Plural, Sie sprechen ja über Schweizer Banken. Ich glaube, man muss schon unterscheiden in der Schweiz zwischen Privatbanken und Kantonalbanken. Ich war ja auch in der Vergangenheit einige Jahre beim Schweizer Bankhaus UBS in Deutschland gewesen, also bei der UBS Deutschland. Und ich glaube, es gibt schon einen Unterschied zwischen den Privatbanken in der Schweiz, wie UBS und Julius Baer und Vontobel, um jetzt mal einige zu nennen, wie zu den Kantonalbanken in den verschiedenen Kantonen. Denn die Kantonalbanken dort in der Schweiz haben zusätzlich natürlich zu dem klassischen Bankgeschäft ja auch eine Verantwortung für das Kanton, in dem sie zuständig sind.
Also ähnlich wie die Sparkassen in Deutschland.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, ein ähnlicher Grundgedanke. Zum Beispiel bei uns ist es so, die St. Galler Kantonalbank ist ja eine börsennotierte Bank, und der Hauptanteil der Aktien, die St. Galler Kantonalbank ausgegeben hat, liegen bei dem Kanton. Und auch ein Mitglied der Politik aus St. Gallen ist bei uns im Verwaltungsrat in der Schweiz auch tätig.
Und Kreditgeschäft machen Sie nicht? Das unterscheidet Sie von anderen deutschen Banken auch?
Also in Deutschland machen wir kein Kreditgeschäft. Woran liegt das? Das liegt daran, dass unsere Mutter, die verschiedenen Kantone haben verschiedene Kantonalbanken, und die Kantonalbanken vergeben in ihren Kantonen die Kredite. Und da Deutschland kein Kanton von der St. Galler Kantonalbank ist und oder besser gesagt nicht im Kanton St. Gallen liegt, vergeben wir hier keine Kredite. Das ist richtig.
Ja, jetzt sagen Sie über sich, dass die Beziehung zu den Kunden so ein partnerschaftliches Miteinander ist. Ich habe das mal gehört, da hat jemand gesagt, naja, wenn du von denen was möchtest, da ruft dich quasi der Mitarbeiter persönlich an, da habt ihr den persönlichen Draht. Ist es so richtig zusammengefasst?
Ja, das ist natürlich so. Wir sind eine Privatbank in Deutschland, das muss man sagen. Wir sind mittlerweile knapp 80 Mitarbeiter. Wir sind spezialisiert auf die Vermögensanlage. Wir haben unseren Fokus darauf in der Vermögensverwaltung und kümmern uns um die Menschen. Und bei uns ist es auch so, dass die Mitarbeiter, unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater maximal bis zu 60 Familienverbünde betreuen. Das beinhaltet natürlich dann auch, dass man sich persönlich kennt, dass man auch die persönlichen Anliegen kennt und auch die familiäre Situation. Und das ist uns natürlich als Bank sehr, sehr wichtig, neben der großen Kontinuität unserer Mitarbeiter.
Jetzt heißt dieser Podcast Mut, Macht, Macher. Was verbinden Sie mit diesen Begriffen? Mut beispielsweise.
Das ist ja sehr, sehr, das ist nicht leicht zu beantworten. Mutig sein gehört zum Leben. Ich war mal, wenn ich das sagen darf, auf einem Seminar gewesen. Und da hat der Seminarleiter das Seminar begonnen mit: Sorgen machen macht keinen Sinn. Da habe ich gesagt, naja, aber da hatte ich gerade kleine Kinder. Und da habe ich gesagt, naja, aber ich mache mir halt Sorgen, wenn meine kleine Tochter das Fahrradfahren gerade gelernt hat und jetzt zu einer Freundin fahren will, da mache ich mir Sorgen. Das ist doch ganz normal. Es wäre ja abnormal, wenn ich mir keine Sorgen machen würde. Und da hat er gesagt, naja, das ist seiner Meinung nach der völlig falsche Punkt. Denn wenn das Schlimmste, was passieren kann, passiert, nämlich dass das Kind überfahren wird vom Auto, weil das ist ja ihre Angst, und sie haben sich Sorgen gemacht, ändert es ja nichts, wie wenn sie sich keine Sorgen machen. Also seien Sie mutig und glauben immer nur an das Gute und dass das, was Sie machen, auch klappen wird.
Und beruflich?
Das hat viel mit Mut zu tun.
Beruflich, Theodor Fontane hat mal gesagt, am Mut hängt der Erfolg. Stimmen Sie dem zu?
Ja, definitiv. Das glaube ich auch. Denn nur wer mutig ist, trifft Entscheidungen. Und wir wissen, dass nicht jede Entscheidung richtig ist. Wir wissen auch, dass falsche Entscheidungen oft am langen Ende dann zu den richtigen Entscheidungen führen, weil man gemerkt hat, was nicht richtig ist. Und nur der Mutige, wie ich gerade gesagt habe, trifft Entscheidungen. Und nur wer Entscheidungen trifft, kann Dinge richtig machen.
Mut macht den Macher, aber das Substantiv Macht. Was verbinden Sie mit diesem Wort?
Ich glaube, dass dem viel zu große Bedeutung zugesprochen wird. Und ich glaube auch, dass zu viele Menschen nach Macht streben. Denn die Frage ist immer, was bedeutet Macht und was möchte man mit Macht machen? Das ist das große Thema. Und ich glaube auch, dass man, wenn man das Wort Macht oder die Situation Macht ausüben weglässt, sondern eher im Team probiert, die Dinge zu lösen, gemeinsam probiert, die Dinge zu lösen. Jemand, der vorne rangeht und der den Weg geht und, sag ich mal so, der auch das Negative oder die Verantwortung trägt. Aber ich glaube, dass Macht nichts ist, mit der man spielen sollte und die man auch ausleben sollte.
Da haben Sie die Antwort für den Macher gleich mitgegeben, oder?
Ich glaube auch, ja, weil das ist das, was der Macher macht, ja. Es gibt ja diesen tollen Satz, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, machen ist wie wollen, nur geiler. Und das ist am Ende des Tages auch etwas, was musste ich auch sehr schmunzeln drüber, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, aber es ist so.
Ja, Mut macht Macher. Mut hatten sicherlich auch Ihre Vorgesetzten bei der Bank, die gesagt haben, der Mann hat Potenzial, der kann Vorstandsvorsitzender werden. Sind Sie jetzt seit 3 Jahren? Würden Sie sagen, dass Ihre Vorgesetzten da in der Schweiz mutig waren und den Macher entsprechend in Ihnen gesehen haben?
Ja, ich meine, ich kann jetzt ja schlecht Nein sagen. Aber ich muss ja sagen, ich bin, als ich Vorstandsvorsitzender geworden bin, tatsächlich 2021, war ich ja schon 10 Jahre in der Bank. Ja. Immer in der Führungsposition, erst als Regionalleiter und 2017 bin ich in den Vorstand gerückt, war für den Marktbereich verantwortlich und dann 2021 als Vorstandsvorsitzender. Ich würde sagen, es war mutig von der Bank zu sagen, wir eröffnen einen zweiten Standort in Frankfurt 2011, ohne die Leute zu kennen, ohne Mitarbeiter zu haben. Wir waren zu viert damals in Frankfurt, als wir angefangen haben. Das war mutig, die Bank zu gründen war mutig. Und ich glaube aber, wenn man jemanden so lange kennt und ich habe mit meinen Vorgesetzten, meinem Aufsichtsrat ein sehr gutes Verhältnis schon damals gehabt, In dem Moment, wo Sie die Entscheidung getroffen haben, dass Sie einen Vorstandsvorsitzenden implementieren wollen, wir hatten vorher keinen gehabt, die Jahre davor, sondern wir hatten einfach nur zwei Vorstände gehabt. Aufgrund unserer Größe und einer Umstrukturierung haben Sie die Entscheidung getroffen, dass ich vom normalen Vorstand in Anführungszeichen zum Vorstandsvorsitzenden werde. Das war die wahrscheinlichste Entscheidung, so möchte ich mich mal ausdrücken, weil die anderen beiden Vorstände, die gekommen sind, auch langjährige Mitarbeiter sind, noch nicht im Vorstand waren. Jetzt ist folgerichtig, aber genau.
Aber Ihr Weg ist dennoch ungewöhnlich, Vorstandsvorsitzender einer Bank. Das sind ja meist Karrieren, die passieren nach einem jahrelangen Studium, BWL beispielsweise. Bei Ihnen war es so, Sie haben das Abi gemacht und erst später in Frankfurt neben dem Job studiert, quasi berufsbegleitend.
Ja, genau.
Schon mit der Perspektive, ich möchte da mal ganz nach oben?
Nee, überhaupt nicht. Das ist tatsächlich passiert im Jahr 2015 bis 2017 an der Frankfurt School. Das war ein Studiengang neben der Arbeit.
Das heißt, samstags immer noch raus, oder?
Ja, genau. Samstags und einmal unter der Woche. Und gab es diverse Vorlesungen. Und das hat mir viel Spaß gemacht, weil es ein Management-Studiengang war. Und das hat mir viel Freude bereitet. Sie dürfen eins nicht vergessen, ich habe natürlich nach der Ausbildung bei einer Deutschen Bank oder bei einer UBS oder auch beim Bankhaus Merck Fink diverse Weiterbildungen gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach nur in Anführungszeichen nur gearbeitet hatte, sondern natürlich auch einige Weiterbildungen hatte in den ganzen Jahren dort. Das bedeutet, man wird schon vorbereitet, wenn man das möchte, auch intern, auf Führungsaufgaben und solche Themen. Aber Sie haben natürlich recht, die klassische Karriere, die macht man bei der Position, haben, glaube ich, viele andere nicht am Kunden gemacht, so wie ich, sondern ich glaube tatsächlich eher zuerst mal an der Universität.
Wir wären ja fast Berufskollegen geworden. Sie wollten Sportreporter werden. Warum haben Sie das dann nicht gemacht?
Tja, warum? Am Ende des Tages ist es ganz einfach zu erklären. Mein Vater hat damals, als ich im Abitur war, mir ans Herz gelegt, so möchte ich mich mal ausdrücken, eine Ausbildung zu machen, damit ich auch was Ordentliches mache. Und dann könnte ich ja immer noch gucken, wie es dann weitergeht. Und er schlägt mir vor, ich solle doch zur Bank gehen, dann hätte man was in der Hand. So. Das war tatsächlich der Grund, warum dieser Wunsch, den ich gehegt hatte, nicht in Erfüllung gegangen ist.
Ach Wahnsinn. Ich hatte übrigens einen Vater, der das Gleiche gesagt hat. Bankkaufmann, Ausbildungsplätze waren alle belegt, bin Industriekaufmann geworden, mit 15 Jahren die Lehre angefangen. Und wissen Sie, ich habe Radio nebenbei stundenweise gemacht, beim Öffentlich-Rechtlichen meinen Jahresurlaub in Stunden genommen, damit ich Radio machen kann.
Ja, das geht auch. Ja, Wahnsinn. Ich habe Hockey gespielt. Und da musste man oder durfte man fürs Höchster Kreisblatt, das ist jetzt die Frankfurter Neue Presse, ich habe beim Höchster THC gespielt in Frankfurt. Da durfte man am Wochenende, haben wir dann eine Zusammenfassung des Spiels geschrieben. Und das hat immer ein Mannschaftskollege gemacht. Und der hatte dann irgendwann damit aufgehört. Und dann habe ich fürs Höchster Kreisblatt eine kurze Zeit, einige Artikel oder einige Berichterstattungen von unseren Spielen selbst gemacht. Aber das waren nur einige wenige Exemplare, die ich zum Besten gegeben habe. Und naja, wie das so ist, mein Wunsch habe ich leider nicht vollendet oder zum Glück. Wer weiß das schon?
25 Jahre haben Sie Hockey gespielt und begeistert vom Sport sind Sie, Herr Thielmann, vor allen Dingen vom Fußball. Aufsichtsrat bei Kickers Offenbach in der Regionalliga Südwest. Ein Verein mit einer, kann man glaube ich sagen, irren Bundesliga-Geschichte. Was reizt Sie in so einer Position bei so einem Club?
Gut, ich sag mal so, mein Werdegang, was Kickers Offenbach angeht, ist ja insgesamt ein bisschen komisch. Ich bin in Heidelberg zwar geboren, aber sofort nach Frankfurt Wir haben in Frankfurt gewohnt. Meine Eltern kannten jemanden in Heidelberg in der Klinik. Und wir sind tatsächlich nur zur Geburt nach Heidelberg gefahren.
Ah, okay.
Also meine Eltern. Aber ich bin seit ein kleiner Bub, bin ich Kickers-Fan. Hm. Hat auch von meinen Eltern geprägt, von meinem Vater geprägt und meinem großen Bruder, der 10 Jahre älter ist wie ich. Und seitdem ich tatsächlich denken kann und ins Stadion gehe, das ist so seit Biberer Berg, wo sonst? Seit 1989 war mein erstes Spiel Kickers Offenbach gegen Rot-Weiß Essen als kleiner Bub. Das war das letzte Spiel. Der OFC hat 1-0 gewonnen. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich weiß sogar noch, dass Knut Hahn das 1-0 geschossen hat. Und danach wurde der OFC die Lizenz entzogen bekommen. Und dann ging es eigentlich nur noch durch die Oberliga Hessen einige Jahre, die damals die dritte Liga war, glaube ich sogar. Und dann gab es ja diverse Reformen mit Regionalligen und. Was reizt mich daran? Ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Am Ende des Tages hat ein guter Freund mich damals gefragt, ob ich da mitmachen möchte nach dem x-ten Lizenzentzug und einer Insolvenz. Gemeint, hier sag mal, du kannst auch ein bisschen rechnen, hättest du nicht Lust.
Der Banker macht sich immer gut.
Es sieht gut aus und die Leute denken, es gibt jetzt eine gewisse Kompetenz. Nein, also ich habe auch einige Freunde dort, das darf man natürlich nicht vergessen. Das ist ja ganz wichtig und es ist ein ganz toller Verein, an dem mein Herz hängt schon immer. Ich wohne jetzt seit 18 Jahren in Darmstadt, unweit vom Böllenfalltor, also vom Stadion der 98er. Und gehe trotzdem jedes Wochenende, jedes zweite Wochenende auf dem Biberer Berg. Und ja, das ist halt mein Verein. Es ist ja so, das ist ein Verein, wechselt man nicht, unabhängig davon, ob der Erfolg hat oder nicht.
Ja, ja, klar. Das ist eine Herzensangelegenheit. Sie haben 3 Kinder. 19, 18 und 13. Spielen die auch Fußball? Diskutieren Sie mit denen über den OFC?
Mein Sohn ist alle meine Kinder ist, so wie es gehört, natürlich Kickers-Fans. Ja, das ist ja in dieser Familie.
Ja.
Familie ist das so, muss das ja natürlich so sein. Ja, mein Sohn hat Fußball gespielt, hat das auch ganz ordentlich gemacht, aber der hatte sich dann mal verletzt und musste dann aufhören. Und meine beiden Töchter, die spielen keinen Fußball. Sondern die spielen beide Tennis. Aber sie gehen auch regelmäßig, unregelmäßig mit dem Papa zum OFC. Mein Sohnemann immer.
Ja.
Der ist eigentlich immer da.
Alle ihre Kinder sind ja in diesem Alter, wo die Eltern komisch werden, sprich Pubertät. Was wollen Sie Ihren Kindern mit auf den Weg geben?
Sie meinen die Werte?
Ja.
Und mir ist immer das Wichtigste, und das ist das, was meine Frau und ich probiert haben, unseren Kindern mitzugeben, dass egal was passiert, die Mama und der Papa immer hinter ihnen stehen, egal was es ist, und dass sie immer zu uns kommen können, egal was sie angestellt haben, unter der Bedingung, dass sie uns die Wahrheit sagen. Und das ist das, was ich den Kindern immer probiert habe mitzugeben, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass ihr nicht lügt, ich möchte, dass ihr anständig seid, dass ihr höflich seid. Das sind diese Themen, die uns wichtig sind. Sie müssen nicht die Besten sein und in der Schule oder im Studium. Das ist nicht das, worum es geht. Es geht um Fleiß, es geht um Höflichkeit und um Anstand. Das ist das, was die Werte sind, die wir unseren Kindern mitgegeben haben.
Und ich vermute mal, auch Ihr Papa hat gesagt, ich gebe dir diesen Wert quasi unbewusst mit auf den Weg, Höflichkeit. Für einen Banker ja nicht verkehrt.
Ja, ich glaube, das hat jetzt nichts mit dem Banker zu tun. Ich finde, Höflichkeit ist etwas, mit dem man im Leben einfach weiterkommt. Hm. Ich meine, wem helfen Sie denn lieber? Jemand, der Sie höflich um was bittet oder jemand, der Sie anschnauzt?
Klar.
So, das ist halt der Punkt. Und ich glaube halt, dass man mit Freundlichkeit, Höflichkeit einfach weiterkommt. Natürlich gepaart mit einer gewissen Bestimmtheit auch im Leben. Ne?
Ja.
Also das ist klar, man darf sich nicht alles gefallen lassen. Aber ich glaube, dass das einfach wichtig ist.
Jetzt gibt es ja dieses Klischee von den Leuten, die sich Reichtum erarbeitet haben über manchmal Generationen, die vollkommen entspannt sind. Und dann gibt es die sogenannten Neureichen, die die Nase ganz nach oben tragen, arrogant sind. Sind Ihnen solche Menschen auch schon mal begegnet im Geschäft?
ja, ich meine, die Frage finde ich, wenn ich das sagen darf, ein bisschen komisch. es sind ja jedem von uns in jeder Couleur und in jeder Einkommensklasse schon Menschen begegnet, die man komisch findet oder die einem nicht sympathisch sind.
Okay, dann stelle ich die Frage anders. Gerade weil es um Sie als Banker geht, also die Leute, die mit einem Vermögen, das über Jahrzehnte durch Generationen getragen wurden, Kunden sind, sind die möglicherweise anders als diejenigen, die kurzfristig zum schnellen, großen Geld gekommen sind? Rein charakterlich? Merken Sie sowas?
Gut, ich würde das jetzt mal ganz gern differenzieren, wenn es okay ist.
Na klar.
Denn es ist ja so, es gibt ja einmal eine gewisse Erbengeneration, die das Geld geerbt hat in den letzten 10 Jahren. Und die sind einfach viele davon anders wie ihre Eltern. So möchte ich mich ausdrücken. Aber das meine ich gar nicht negativ, sondern ich sage ganz bewusst anders. Denn einige haben halt gesehen, dass ihr Vater in der Regel oder die Eltern 18 Stunden gearbeitet haben. Es gab nur die Firma, es gab 1,5 Wochen Urlaub irgendwo. Und Kinder waren da, aber der Fokus lag auf der Firma. Und das ist ja der deutsche Mittelstand, vor allem in den Jahren der Wirtschaftswunder in den 70er, 80er, 90er Jahren gewesen. Und viele haben natürlich erkannt, dass sie diesen Weg der Eltern, dass es nur die Firma gibt, dass sie denen nicht so gehen wollen und vielleicht etwas mit der Erziehung und mit ihren Kindern mehr Zeit mit denen verbringen möchten. Ich glaube, dass diese Generation von der Einstellung eine andere ist. Auch was das Thema vielleicht des Geldausgebens ist. Ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Wenn man früher, ich glaube, eine Generation, vielleicht Ihrer und meiner Eltern, diese Nachkriegsgeneration, die hat eher nach dem Prinzip gelebt, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Und ich glaube, dass diese Generation, die da zum großen Teil danach gekommen ist und die sehr vermögend sind, A, sehr viele soziale Dinge machen. Das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf in Deutschland, was auch viel zu kurz kommt bei den ganzen Diskussionen, wie ich finde, wenn man irgendwelche Talkshows oder so sich anschaut. Es kommt viel zu kurz. Die ganzen sozialen Engagements kommen in der Regel von vielen sehr wohlhabenden Menschen, die damit nicht hausieren gehen.
Also die Stifter, die stillen Stifter.
Genau, man muss gar nicht immer eine Stiftung gründen, was viele übrigens machen. Aber es gibt viele Menschen, die einfach viele soziale Projekte unterstützen mit sehr hohen Beträgen. Und dann jetzt kommen wir zu diesem Punkt. Also ich würde sagen, das ist der Hauptaugenmerk, dass halt die neuere Kanne, Sie haben sie jetzt Neureiche genannt, so würde ich das nicht ausdrucken wollen.
Ich bin der Journalist, ich darf das.
Dass sie eher bereit sind, auch Geld auszugeben. Dass man auch was von seinem Vermögen auch hat.
Ja. Ja. Herr Thielmann, die Herausforderungen für Banken in Deutschland sind, würde ich so einschätzen, groß. Niedrige Zinsen, zunehmender Wettbewerb, steigende Kosten. Und ich behaupte mal, es gibt eine immer geringere Kundenloyalität. Wie entwickeln Sie Geschäft weiter? Wie schauen Sie nach vorne? Mit welcher Prognose?
Das Thema Kundenloyalität ist ja nicht nur ein Bankenthema, ist ja generell so, weil wir beide jetzt sind ja auch irgendwo Kunden. Ne? Und manchmal ist man länger bei jemandem Kunden und manchmal halt nur kürzer. Ich kann für unsere Bank sagen, dass unsere Kundenloyalität deshalb sehr, sehr hoch ist, weil wir eine relativ geringe Mitarbeiterfluktuation haben. Desto geringer die Fluktuation der Mitarbeiter ist, desto länger sind die Kunden bei ihren Instituten.
Weil es ein Vertrauensthema ist.
Ja, das natürlich. Das ist ein Vertrauensthema. Das ist das Thema auch der Gewöhnung. Also es ist auch angenehm, seine Geschichte nicht 8-mal erzählen zu müssen. Immer wieder neuen Ansprechpartner zu haben, immer wieder die Geschichte neu erzählen zu müssen, immer wieder alle vorstellen zu müssen. Es ist angenehmer und es ist auch besser, wenn man langfristig mit den Kunden zusammenarbeitet. Das ist so, weil man einfach näher zusammenrückt. Sie haben es Vertrauen genannt und das trifft das hervorragend. Die großen Herausforderungen, vor denen wir Banken stehen, das ist meine ganz persönliche Meinung, ist, wir sehen es zurzeit sehr, sehr stark, ist das große Thema, dass viele Banken und viele sich zusammenschließen. Also man merkt schon, dass es ja diverse Übernahmen in den letzten 5, 6 Jahren gab, es aber immer wieder auch neue Protagonisten gab, die an den Deutschen gerade im Private Banking Markt gekommen sind. Aber das ist schon ein Thema. Ich glaube, wir dürfen ja eins nicht vergessen, wenn ich das kurz einschieben darf. Gehen Sie mal nach Frankreich. Wie viele Banken gibt es denn in Frankreich? Wie viele fallen Ihnen denn ein?
Ja, sagen Sie mir mal.
Ich sage mal, die drei großen fallen uns dann ein. Die Société Générale, die BNP Paribas, die Crédit Agricole. Und dann wird es knapp. Aber was haben wir denn in Deutschland? Da können ja jeder aus dem Stegreif 20 Banken aufzählen.
Ja, ja.
Und das sind ja nur ein paar, wenn man gerade unsere Struktur mit Volks-, Raiffeisenbanken und Sparkassen sieht, die ja auch immer mehr fusionieren. Also ich glaube, es kommen viele Fusionen. Und dann haben wir natürlich das Thema, dass es viele Family Offices mittlerweile gibt und viele externe Vermögensverwalter. Und ich glaube, wir werden bald irgendwann auf eine Konsolidierung stoßen.
Ja, jetzt.
Hat auch regulatorische Gründe, wenn ich das sagen darf.
Kundenloyalität war ja ein Thema und Sie haben ja gerade auch die Entwicklung von Banken an den Mitarbeitern festgemacht im Verhältnis zu den Kunden. Wir erleben ja in Deutschland, dass Banken sich immer weiter, Sie hatten es konsolidieren genannt, das heißt in der Fläche verschwinden viele Bankfilialen, Menschen wollen aber immer noch den Kontakt. Könnte es sein, dass, also alles geht in die Digitalisierung, das Bankkonto auf dem Handy, könnte es sein, dass es perspektivisch gerade für Häuser wie dem Ihren von Vorteil ist, dass es diese, ich nenne es mal Mund-zu-Mund-Beatmung gibt, diesen persönlichen Kontakt?
Ja, definitiv. Also ganz klares Ja, weil es das ist, was die Kunden suchen und bei ihren Hausbanken in der Regel, gerade auch in dem Segment, in dem wir tätig sind, nicht finden. Definitiv. Wir haben ganz viele Kunden, auch in Berlin. Wir haben jemanden, der dort vor Ort sitzt. Wir haben die Regionen aufgeteilt. Wir haben ja nur zwei Standorte, Frankfurt und München. Wir haben aber ganz viele Kunden in verschiedenen Bundesländern in Deutschland, weil wir Verantwortliche haben bei uns in unseren beiden Standorten für alle Regionen, die wir haben in Deutschland. Und das ist ein Vorteil, den persönlichen Ansprechpartner. Wir fahren zum Kunden nach Hause. Ne? Das sind halt die Themen, die sehr, sehr wichtig sind.
Also dann doch schon in Deutschland absolut Privatbank. Der persönliche Kontakt, die persönliche Beratung. Sven Thielmann, ich habe noch Halbsätze für Sie, die Sie bitte vervollständigen. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn.
Der OFC spielt.
Und dann habe ich gehört, ist Ihr Lieblingsschauspieler, bekannt aus der Reihe King of Queens, Kevin James.
Das stimmt.
Da gucken Sie auch hin und wieder mal.
Eigentlich, ja. Ja gut, der läuft ja, glaube ich, gar nicht mehr im Fernsehen. Da ist ja das Schöne, wenn man dann über Netflix oder Amazon Prime, in dem Fall Amazon Prime, dann die Serie immer abrufen kann.
Ja, ich habe übrigens festgestellt, Kevin James ist 11 Jahre älter als Sie, aber ihr habt eine gewisse Ähnlichkeit.
Vielen Dank.
Das kann man auch positiv sehen, finde ich.
Ich sag's ja auch nicht, ich sag ja viel.
Meine Niederlage. Gibt's irgendwas, an was Sie sich erinnern?
Meine persönliche?
Mhm. Niederlagen, ja. Sie haben es ja vorhin so schön gesagt. Die Dinge, die manchmal nicht klappen, wo man denkt, da bist du jetzt auf die Schnauze gefallen.
Ja, aber die Frage ist halt, ob eine falsche Entscheidung eine Niederlage ist.
Ja.
Oder
manche in dem Dinge Moment vielleicht.
Ja, in dem, also ich kann sagen, ich bin jetzt seit 4 Jahren aus Trappenbach und wir sind noch nicht in die dritte Liga aufgestiegen. Also das ist etwas, was ich mir anders vorgestellt habe.
Okay, ich drücke die Daumen.
Dass das ein bisschen einfacher wäre.
Ich drücke die Daumen.
Was ich aber noch, was ich noch sagen wollte zu der Frage davor, weil Sie gesagt haben, Kevin James, beziehungsweise Fernsehen. Es ist natürlich schon so, und das ist etwas, was ich sehr stark merke, dass in der nächsten Generation das Thema Fernsehen an sich gar keine Rolle mehr spielt. Ich weiß nicht, ob Sie das auch in Ihrem Umfeld mitbekommen, aber wenn ich jetzt meine Kinder sehe, die schauen quasi kein Fernsehen mehr.
Das heißt, also Netflix ist ja in dem Sinne auch Fernsehen, nur eben
On Demand. Ja gut, okay, das meine ich nicht damit, genau. Ja,
die schauen gar nicht mehr.
Also ich habe jetzt, wir sind umgezogen und habe ich gesagt, wir hatten in der alten Wohnung, hatte ich bei den Kindern den Fernseher im Zimmer, soll ich den euch an die Wand machen? Und dann haben die gesagt, nee, wir brauchen den nicht. Wir haben unser MacBook und das iPad und wenn wir was gucken wollen.
Ja, die gucken dann da. Ja, Wahnsinn. Genau. Aber vielleicht mit dem Alter wieder, man weiß es ja nicht.
Ja, klar, natürlich.
Noch ein Halbsatz erzählen, Mann, meine große Schwäche.
Gerne. Ich glaube, da habe ich ein paar. Ich glaube, ich habe ein paar.
Sagen Sie nicht Ungeduld, das sagen ja immer alle.
Nee, ich bin nicht, das bin ich tatsächlich nicht. Ich kann ganz klar sagen, dass ich bei vielen Themen sehr diszipliniert bin, so was den Job und so angeht. Es gibt aber auch Themen, da bin ich es nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Sportverhalten anschaue, da das, was ich mir vornehme, da bin ich kein Macher. Das kriege ich irgendwie nicht auf die Kette. Da fehlt mir die Disziplin. Das ist das eine. Und ich glaube, dass ich bin sehr harmoniebedürftig.
Ja.
Was manchmal nicht immer gut ist.
Naja, es gibt diesen schönen Satz, everybody's darling is everybody's Depp. Das heißt, die Leute, die so nett sind, die kriegen immer einen rein.
Ja, also klar, ich meine, das war ein Thema bei mir, was ich definitiv lernen musste, ne? In der Führungsverantwortung, als wenn man Teamleiter war, da hatte ich auch nicht jeder gemocht, aber die Quantität an Mitarbeitern oder Kollegen, die war ja geringer, für die man verantwortlich war. Und desto höher man gestiegen ist, desto dünner wird da auch die Luft. Muss man schon auch damit leben können, dass man Entscheidungen trifft, die einigen nicht gefallen und dass die Sympathiepunkte runtergehen. Und das ist mir, wenn ich das sagen darf, das ist mir schwer. Das fällt mir tatsächlich heute noch schwer. Aber man macht es, das gehört dazu. Irgendwann kann man auch damit umgehen. Aber das für einen harmoniebedürftigen Mensch, wie ich das bin, ist das nicht einfach.
Noch ein letzter Halbsatz. Meine Leidenschaft.
Meine Familie. Der OFC. Mhm. Ja, das ist eine große Leidenschaft. Und meine Familie. Und das kann ich auch sagen. Und Reisen. Was ich sehr gerne mache, ist, wenn wir als Familie in den Urlaub fahren. Das habe ich bis heute, liebe ich bis heute. Und ich finde es auch toll, dass meine großen Kinder auch immer noch mitkommen, wenn es geht, wenn es klappt von ihnen, von der Zeit. Mhm. Ja, das ist so.
Sven Thielmann, Vorstandsvorsitzender der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG. Danke für das Gespräch.
Lieber Herr Dunk, ich danke Ihnen.
Mut macht Macher. Der Podcast Mitten aus dem Leben von Radio Aktuell.